und ich lese aus 2. Samuel 12, die Verse 1 bis 14 aus der neuen Genfer Übersetzung. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm: In einer Stadt lebten zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nichts, außer einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es liebevoll auf und es wurde zusammen mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Teller, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keins seiner eigenen Schafe oder Rinder schlachten. Sie waren ihm zu schade für seinen Besucher. Darum nahm er dem Armen sein Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig und er sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen. Das ist die Strafe dafür, dass er so etwas Niederträchtiges getan und den armen Mann ohne jedes Mitleid beraubt hat. Du bist der Mann, sagte Nathan zu David. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich töten wollte. Ich habe dir Sauls gesamten Besitz gegeben. Auch seine Frauen hast du bekommen. Ganz Israel und Juda habe ich dir anvertraut. Und wäre das zu wenig gewesen, hätte ich dir noch mehr geschenkt. Warum also hast du meinen Willen missachtet und getan, was ich verabscheue? Du hast den Hethiter Uriah aus dem Weg geräumt. Du hast dir seine Frau genommen und dann dafür gesorgt, dass er durch das Schwert der Ammoniter fällt. Genau so wird sich das Schwert von nun an in deinem Königshaus immer neue Opfer suchen. Denn du hast mich missachtet. Du hast Uriah die Frau weggenommen und sie zu deiner Frau gemacht. Ich, der Herr, sage dir, aus deiner eigenen Familie lasse ich Unglück über dich kommen. Du wirst mit ansehen, wie ich dir deine Frauen wegnehme und sie einem anderen gebe. In aller Öffentlichkeit wird er mit ihnen schlafen. Was du heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel wird es sehen. Da bekannte David vor Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte: Der Herr vergibt dir deine Schuld. Du wirst nicht sterben. Aber weil du mit deiner Tat den Herrn verhöhnt hast, muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben.
Andere denken, was für ein Text, und das an so einem schönen Tag, wo eine Taufe ist, sowas Schönes, hat mir jemand gesagt, wie kannst du denn so einen Predigtext nehmen, habe ich mich auch gefragt, aber der Predigtext stand vorher und ich glaube aber, dass es total gut ist, sich auch mal an so einem Tag mit einem ganz, finde ich, wunderbaren biblischen Text zu beschäftigen, denn das, was hier geschildert wird, ist ja das tägliche Brot von Menschen. Es gibt nicht nur Licht im Leben, sondern es gibt auch ganz viel Schatten, auch im Schatten von Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Es gibt überhaupt viel Schatten auch im Leben von uns Menschen. Und auch die Frage, wie gehen wir mit Schuld um, die geschieht, wie geht Gott damit um, wie können wir irgendwie weiterleben, auch wenn schiefe, krumme Dinge passieren, das sind ganz elementare Fragen, die jeder Mensch beschäftigt, egal erstmal, ob er mit oder ohne Gott lebt. Und die Bibel ist ja ein Buch, das ist ja das Schöne, sie macht nichts, sie malt das Leben nicht an, sie parfümiert es nicht. Sie ist ein Buch aus dem Leben, sie ist für das Leben geschrieben und sie zeugt vor allem von dem Gott, der das Leben ist und der möchte, dass unser Leben blüht und gedeiht und wächst. Und wir wollen auch mit diesem Text, mit dieser wunderbaren Geschichte, die einen Ernst hat, die aber auch ganz viel Hoffnung hat, schauen, wie wir diesem Leben auf die Spur kommen. Darum heute König Davids tiefer Fall und seine Aufrichtung durch Gott. Drei Gedanken habe ich mitgebracht. Lia, kannst du einfach mal weiterklicken? Die erste, mein Pointer funktioniert nicht. Da ist es. Ein erster Gedanke, wozu heilige Menschen fähig sein können. Ich weiß nicht, ob du persönlich, wie lange du schon mit Gott unterwegs bist und ob du auch biblische Geschichten kennst. Was ich cool finde, dass mittlerweile auch in der säkularen Kultur ganz viele Bibelgeschichten auch verfilmt werden. Und wer von euch so einen Amazon Prime-Zugang hat, der kann gerade im Streamingdienst das sogenannte House of David schauen, Haus Davids. Das ist eine ganz tolle Serie aus Amerika, die das Leben vom König David von seiner Kindheit an später auch betrachtet. Super gemacht. David war das achte Geschwisterkind, nie ein ganz einfacher Hirtenjunge. Und mitten in seinem Hirtendienst hatte Gott ihn einst erwählt, er sollte der neue König, der zweite König von Israel werden, nachdem der erste König Saul, den Gott erwählt hatte, sich nicht mehr an ihn gehalten hatte. David ist ein wunderbar begabter Musiker, er kommt in jungen Jahren an den Königshof von Saul, wo er dem König auch dienen kann mit seiner Musik, weil der Saul auch schwer depressiv war. David war mutig, glaubensstark, ja, tolle Geschichte, wie er den Riesen Goliath mit einer kleinen Steinschleuder aus dem Weg räumt und sich als mutig erweist. Mit 30 Jahren wird er König, erst der kleinen Stadt Hebron und später dann über das ganze Königreich Israel. Insgesamt 40 Jahre hat er regiert. Und das Tolle ist, dass die Bibel sagt, das ist ein Prädikat, was sie nur ganz wenigen Menschen gibt. Dieser David, der war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der war ganz tief mit Gott verbunden. Und das werden wir auch hier noch sehen, worin sich das zeigt, dass er trotz all seiner Schuld mit Gott verbunden bleibt und das ernst nimmt, wie Gott mit ihm umgeht. Und nun starten wir in die Geschichte. Und das Schöne ist ja an der Bibel, dass sie nun nicht ausspart, und das hat keine andere antike Schrift damals getan, dass sie es sich leistet, dass die höchsten Protagonisten auch in ihren tiefsten Tiefen gezeigt werden. Das hat keine andere antike Schrift gemacht. Es wurden immer schöne Geschichten erzählt, die Leute sollten nicht schlecht dastehen. Und König David wird der größte König Israels genannt, genau, und ihm wird auch seine tiefste Stunde benannt. Sie spart nichts aus. Und die Bibel zeigt uns die Menschen der Bibel ungeschminkt, ohne Instagram-Filter, nicht nur die Schokoladenseiten, sondern auch die tiefen Fälle ihres Herzens, damit wir von ihnen lernen können, damit wir neue Hoffnung schöpfen, aber auch damit wir darauf achten sollen, worauf es zu achten gilt, wenn man mit Gott unterwegs ist. Und so geht das über Abraham, der auch seine Frau zweimal gelogen hat. Mose, der das Volk befreite, war ein Totschläger, der seinen Charakter nicht immer im Griff hatte. David sehen wir jetzt gleich noch, der Ehebruch begeht und einen Auftragsmord duldet und in Auftrag gibt. Petrus später, auf den die Gemeinde gebaut ist, der Jesus verleugnet hat. Paulus, der größte Theologe der Bibel, der Christen haufenweise ermordet hat. Die Bibel malt nichts in unserem Leben schön und macht darum den Gott schön, der auch auf den schiefen und krummen Wegen, Gott sei Dank, seine liebevollen Wege mit uns geht, bis heute, auch in deinem Leben. Und auch am Leben von David können wir nur noch spüren, ich glaube, dass alle menschlichen Geschichten, die gezeigt werden, sie sind auch ein Spiegel des menschlichen Herzens, wozu Menschen fähig sind. Was war passiert? König David hat von Gott so viel geschenkt bekommen, unverdient, und er ist jetzt in der Mitte seines Lebens. Man könnte sagen, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er hat unheimlich hohes Ansehen. Es fehlte ihm nicht an Frauen. In der Bibel werden mindestens mal 8 Frauen noch genannt. Ne? Also er hatte genug zu tun. Hatte viel Reichtum, unheimlich viel Anerkennung vom Volk, und nun mitten in der Höhe seines Lebens stürzt er ganz tief ab. Was war passiert? Es fängt schon damit an. Das Volk zog damals öfters in den Krieg und hatten noch ein paar Rechnungen zu begleichen. Und normalerweise war es Ehrensache und normal, dass der König als oberster Mann mit auszog. Und das tat er schon nicht. Lasst mal die anderen die Arbeit machen. Er fing an, seine eigenen Privilegien zu genießen. Und dann ist er irgendwann alleine auf seinem Palast. Vielleicht war ihm langweilig. Und dann sieht er eine wunderschöne Frau, die Bathseba, wie sie sich badet auf dem Nachbarhaus. Und es ist nichts dagegen, dass Frauen schön sind, auch nicht, dass man erotische Gefühle hat. Das ist kein Problem. Aber er sagt, bringt mir die her. Er lässt sich, wem gehört die? Ach, die gehört dem Uriah. Das war einer seiner besten Kriegsleute, die gerade im Krieg waren. Er hat gesagt, bringt sie mir her. Er schläft mit ihr. Und wie das dann mal so passieren kann, ein uneheliches Kind wird geboren. Ups. Und dann probiert er Scheiße, wie kriege ich das wieder ausgebadet? Und dann sagt er, boah cool, ist noch nicht so lange her, ich lasse den Uriah aus dem Krieg holen und dann trinken wir mal schön 3-4 Bier oder Wein zusammen, mach den mal betrunken und dann soll der abends wieder zu seiner Frau gehen und dann kann ich ihm sagen, das Kind gehört dem Uriah, das ist von ihm, wird nie aufdecken. Aber Uriah war ein gewissenhafter Mann und wie das damals so war, wenn man als Offizier im Krieg war, hat man aus Solidarität zu seinen Soldaten, die an der Front stehen, hat man nicht die Privilegien im Spa-Hotel zu Hause genossen, sondern hat draußen vor der Haustür geschlafen und genau das tat er. Und David kriegte ihn nicht rum. Scheiße. Also sagt David, okay, dann räume ich ihn aus dem Weg und dann gibt er dem selber einen Brief in die Hand, dem er seinem obersten Führer, dem Joab, im Krieg an die Hand gehen soll, den sogenannten Uriah-Brief, wo drin steht, Joab, stell den Uriah an die vorderste Front, wo es am gefährlichsten ist, damit er durch das Schwert umkommt. Und so geht dann der Uriah, zieht er selber wieder in den Krieg, übermittelt Joab den Brief, Joab stellt ihn an die Mauer und dort wird er umkommen. Ein Auftragsmord. Und dann kann David sagen, hurra, die ist ja Witwe geworden, jetzt kann ich sie heiraten, der große David, ein fürsorglicher Mensch, hat sogar sich noch um die Witwe gekümmert und keinem ist es aufgefallen. Boah, nochmal gut gegangen, ne? Gerade nochmal so mit einem blauen Auge davongekommen. Und hier spüren wir aber nun, nein, Gott lässt ihn nicht mit einem blauen Auge davonkommen. Die zweifache Schuld, die hier unsere Geschichte beschreibt, ist einmal, dass er sich etwas genommen hat, nämlich die Frau eines anderen, die ihm nicht gehörte. Und dass er tiefe Blutschuld darüber brachte, weil er ihren Mann ermordet hat. Und es gibt aber nicht nur diese Dimension zwischen uns Menschen, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, sondern dass Gott am Ende sagt, mit dieser Tat, David, hast du meine Schönheit in den Dreck gezogen. Denn ich bin nämlich ein Gott, der will, dass das Leben blüht und gelingt. Ich will nicht, dass Ehen zerbrechen. Ich will nicht, dass Menschen ihre Schuld vertuschen und andere aus dem Weg räumen. Ich will, dass diese ständige Blutspur in eurem Leben endlich aufhört. Und genau das hast du nicht getan. Und wenn man mal so schaut, Jesus hat ja oft gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das, was wir Schuld nennen, konkrete Verfehlungen wie hier, die Früchte, muss man mal schauen, was ist denn in dem Herzen vorgegangen? Aus welchem Wurzelboden sind sie erwachsen? Und jetzt wird's, finde ich, noch viel spannender. Man fragt sich zu Recht, wie konnte nun so etwas passieren? Wie konnte es eigentlich so weit kommen? David wird uns in der ganzen Bibel als einer beschrieben, der tief mit dem Herrn verbunden ist. Wie kann das kommen, dass man so tief fallen kann? Und man kann sehen an der Geschichte, dass, und damit soll sie uns auch eine Schule sein für uns, dass man mitten auf dem Höhepunkt seines Lebens, wo Gottes Segen am größten ist, war sein Herz am weitesten entfernt von Gott. Und Gott wird ihm dann später sagen, in der Anklage, David, warum hast du mich missachtet? Du hast mir, dem lebendigen Gott, keine Achtung mehr geschenkt und du hast mein Gesetz, was für groß und für klein galt, über das hast du dich gestellt. Das ist die größte Verfehlung, das ist der Wurzelboden, der Ackerboden, in dem du nicht mehr gestanden bist. Du hast dich über mich gestellt. Und jetzt mal ein kleiner Seitenhink, warum dieser Text fast 3000 Jahre alt ist. Höchst aktuell ist. Wir leben jetzt in einer Zeit und wir haben das durch Jahrhunderte lang, durch Judentum und Christentum bitter erkämpft, dass wir in einem Rechtsstaat leben, in dem es gilt, das Recht gilt für alle, für den höchsten Kanzler und für die kleine Tante Emma, es gilt für den Ruben wie für die Claudia, für jeden im Volk. Die Stärke des Rechts über allen. Und wir leben heute in einer Zeit, wo ganz viele Männer und Frauen in autokratischen Strukturen genau wieder in die tiefe Verfehlung fallen, nämlich dass man sich das Recht gerade biegt, so wie man es selber haben möchte. Und diese Sünde begeht hier David. Was die wenigsten wissen, in der antiken Welt damals, alle Könige waren selber in dem Sinne Gott, weil sie das Gesetz gegeben haben. Und das Besondere an den Königen in Israel war, dass über allen Königen Gott seinen Willen und sein Gesetz gehängt hat. Es gilt auch über dir, König. Du sollst es Tag und Nacht betrachten, wenn du ins Bett gehst. Und was David tut, er reißt es von der Wand und sagt, ich stehe über dem König und ich biege es mir gerade so zurecht. Und deswegen habe ich auch kein Verständnis dafür, muss man mal tief drüber nachdenken, wie auch mit der Zustimmung von vielen Christen Menschen gewählt werden können, die dieses Recht, was für alle Menschen gilt, mit Füßen treten. Man denke tief drüber nach. Das ist Gottes Wille auch für Machthaber, dass das göttliche Gesetz und Recht über allen steht, über den Großen und die Kleinen. Und David sagt nun in dieser Stunde, ich achte dieses Gesetz nicht mehr und ich biege es mir so zurecht, wie ich will. Ehebruch und das, was daraus folgt, gilt nicht für mich. Ein Mord und das, was daraus folgen sollte, es gilt nicht für mich. Und Gott sagt in dieser Stunde, David, doch, es gilt dir. Aber hallo. Er deckt es auf. Und wir spüren, der Wurzelboden ist der Hochmut gegenüber Gott. Wir sehen auch gleich bei der Überführung noch, es ist die Vergessenheit darüber, was Gott dem David alles geschenkt hat. Du hast vergessen, wie ich dich groß gemacht habe, dass alles in deinem Leben ein Geschenk war. Und dann schaust du nur noch das, auf das, was du nicht mehr hast und nimmst es dir. Die größte Anklage, die hier mehrfach im Text vorkommt, du hast dir genommen, sowohl in der Parabel, du hast dir etwas genommen, was dir nicht zustand, der Reiche von dem Armen. Du hast dir die Frau genommen, die dir nicht zustand. Das ist die tiefste Verfehlung, die man machen kann. Ich habe die Woche in der aktuellen Ausgabe des Stern, wo es auch darum geht, was gibt eigentlich Menschen Hoffnung, habe ich ein ganz tolles Zitat gefunden von einer Jagoda Marinicik, eine der bedeutendsten Schriftsteller und Kolumnistinnen halt gerade in unserem Land. Und sie sagt, dass sie gerade nicht sehr hoffnungsvoll ist mit unserer Gesellschaft, weil sie Folgendes sagt. Hört mal zu. Sie sagt, wir Menschen sind eine ganz merkwürdige, intelligente Spezies, die, wenn sie endlich satt ist, anfängt, anderen das Leben schwer zu machen. Ich träume oft davon, wo wir als Menschheit sein könnten, wenn wir gelernt hätten, das Beste zu geben, statt zu nehmen. Sie ist keine Christin. Aber sie sagt genau das hier aus, was Menschen passieren kann, sogar Gläubigen, dass du in der Höhe deines Lebens den lebendigen Gott vergisst, was dir geschenkt ist im Leben und dass du anfängst, in das Leben von anderen Menschen hineinzugreifen. Und noch eine spannende Geschichte über das menschliche Herz. David selber war ein zutiefst rechtsbewusster Mensch. Als Nathan ihm die Parabel erzählt, kann er sofort sagen, der Typ muss sterben. Völlig übertrieben, musste man nicht wegen dem Lamm. Was richtig war nach dem AT-Gesetz, ja, viermal muss er das Lamm ersetzen, war richtig. Aber er hat Unrechtsbewusstsein bei anderen und er ist blind für seine eigene Verfehlung. Das geht in unserem Leben ganz oft, das sagt Jesus ganz oft, was siehst du, den Splitter im Bruder, im Augen deines Bruders und den fetten Balken in deinem eigenen Leben, den siehst du nicht. Und darum sagt Jesus, jeder, der anderen etwas bemängelt oder verurteilt, sei dir gewiss, du urteilst über dich selber. Mit jedem Zeigefinger, der auf andere zeigt, zeigen mindestens 3 Finger auf dich selber. Und so ist es. Denke drüber nach. Was hat das nun mit der Taufe zu tun? Ganz viel. Die Taufe, die Symbolik ist ja, wir Menschen, da wird etwas begraben in unserem Leben. Es soll und muss etwas sterben. Und es soll und muss sterben, dass wir im tiefen Misstrauen gegen Gott gehen. Es darf sterben und soll sterben, dass wir nicht den gedeckten Tisch Gottes sehen, sondern auf das, was wir nicht haben. Das, was die Bibel Sünde nennt, dass wir ständig das Ziel verfehlen, was Gott angepeilt hat mit unserem Leben. Gott will nicht, dass es so weitergeht und er hat selber einen Weg gefunden, dass er uns seinen Geist schenkt, dass er uns Jesus geschenkt hat, dass dieses Leben wieder gelebt wird, dass er uns ein neues Herz gibt. Aber zur Taufsymbolik gehört auch, dass all das, was Menschen einander antun und die Schmerzen und die Verfehlungen, dass das nicht nur den Tod als Folge hat, dass dadurch Leben kaputt geht in unserem Leben, sondern dass auch dieses Leben, dass unsere Herzen eine Erneuerung brauchen. Und das Schöne ist, dass Menschen wie dir, Imke, die sich taufen lassen, genau das von Gott geschenkt wird. Dass Gott dir selber diesen Wurzelboden schenkt, dass du im Vertrauen auf ihn leben darfst. Dass Gott selber dafür sorgt, dass dein Herz nicht von ihm wandert. Dass du deine Augen immer auf ihn gerichtet hältst. Und das bewahrt uns dann auch davor, dass schlimme Früchte in unserem Leben wachsen. Ein zweiter Gedanke, wie Gott Menschen zur Umkehr führt. Und jetzt gibt es hier ein meisterhaftes Stück, ihr Lieben, der Seelsorge Gottes mit Menschen. Das Spannende ist ja, wenn uns Dinge im Leben passieren, wo wir auch spüren, dass wir wirklich Schuld im Leben von anderen Menschen angerichtet haben. Wie macht Gott denn eigentlich Menschen das deutlich? David hat ja ganz viele Lieder geschrieben in der Bibel, wir nennen sie Psalmen. Einmal im Psalm 32 beschreibt er das, was viele von uns oder bestimmt jeder auch schon mal gekannt hat. Als ich etwas Schlimmes tat, sagte er, da verschmachteten meine Gebeine. Ich bin ganz unruhig geworden, alle Lebenskraft ging aus mir heraus, denn deine Hand die lag ganz schwer auf mir. Man spürt etwas, wenn man etwas getan hat, was nicht dem Leben dient, auf was Gott missfällt, dass das Gewissen schwer wird und dass du spürst, ich muss ans Licht damit, es macht mich platt. Und dann sagt auch David, als ich dir meine Schuld bekannte, als ich endlich nicht mehr im Dunkeln war, mich ins Licht stellte, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde und ich konnte wieder frei aufatmen. Und das macht Gott ganz oft auch durch seinen Geist, dass er uns selber, er ist der beste Lehrer von uns, dass er uns darauf aufmerksam macht, wo wir anderen Menschen Unschuld tun und dass wir einfach diesem Impuls folgen. Das Problem ist nur, in dieser Phase seines Lebens ist das Gewissen von David völlig taub. Da meldet sich der Geist Gottes gar nicht mehr. Auch eine krasse Hinweis für das Leben von uns Menschen. Man kann durch sein Leben so abstumpfen. Du kannst dich an Dinge gewöhnen, dass du kein Unrechtsempfinden mehr hast. Die Bibel zeigt uns ja hier an der Geschichte, dass er kein Unrechtsempfinden mehr hatte. Und darum muss Gott einen Menschen zu ihm schicken. Den Nathan. Scheiß Job. Hört sich so leicht, ja, der Gott sandte Nathan zu David. Aber mal ein hohes Lob auf den Nathan. Der hat das irgendwann empfangen und wusste, hey, Nathan, ich möchte dich nun zum König senden. Das hat Gott immer gemacht mit den Königen. Er hat ihnen immer Berater zur Seite gegeben, die das Herz der Könige bei Gott halten sollten. Und hat gesagt, du musst ihn seiner Schuld überführen. Und ich bin mir sicher, dass Nathan zittrige Beine hatte. Ja, was wird denn der König machen? Wird er mich mundtot machen? Der kann mich auch in den Knast stecken. Und Nathan wusste ja, was David schon getan hatte. Der scheut auch nicht davor, den Uriah aus dem Weg zu räumen. Der kann mich auch einen Kopf kürzer machen. Wie das ja bis heute so ist, wenn du an der Höhepunkt deiner Macht bist, dann nimmst du dir nur noch die Ja-Sager um dich. Du wählst dir nur noch die Leute in deinen engsten Kreis, die dich immer bestätigen. Und Nathan, ein unheimlich mutiger Mann, ich bin mir sicher, er hat ganz viel gebetet, bevor er zu David ging. Und er hat sich auch ganz genau überlegt, wie er das anstellt. Das Erste ist, dass man sehen kann, Nathan hat sich Zeit gelassen. Er hat das nicht sofort gemacht. Da liegen ein paar Monate dazwischen, der Sohn wird schon bald geboren. Das waren ein paar Monate dazwischen. Er hat ihn nicht sofort konfrontiert. Das Wichtigste ist dann, er geht eins zu eins zu ihm. Vier-Augen-Gespräch. Weil er auch das Schamgefühl von David total achtet. Zerrt das nicht in die Öffentlichkeit, sondern die Möglichkeit zur Umkehr eins zu eins. Und dann legt Nathan ihm eine wunderbare Geschichte vor, die er erfunden hat. Die Könige waren ja auch die Rechtsprecher damals. Und er gibt ihm einfach nur diese Parabel, eine Geschichte. Vielleicht hat er sich sie selber ausgedacht, wissen wir nicht. Und er sagt, da ist dieser eine reiche Mann, der hat alles, Schafe ohne Ende, genug. Und da ist dieser eine arme Mann, der hat nur sein kleines Lämmlein, von dem er und seine Familie lebt. Und dann irgendwann bekommt der reiche Mann Besuch und der kriegt es nicht über sich, sein eigenes Tier zu nehmen und nimmt es dem Armen weg. Da haben wir es wieder, das Nehmen. Einfach wegnehmen. Und dann das Spannende, wie überführt Gott David? David selber, heißt es hier, wird zornig und sagt, der Mann muss des Todes sterben. Und man höre, damit hat David sich gerade selber das Urteil gesprochen. Denn das war die Strafe im Alten Testament für Ehebruch und auch für Mord. Wer einen anderen Menschen ermordet, wird durch das Blut wiederum umkommen. Tatfolgeprinzip. David spricht sich selber das Urteil. Spannend, ne? Und da muss David nur noch sagen, lieber David, du bist der Mann. Und jetzt kommen wir in die wunderbare Seelsorge Gottes und dann schaut, wie Nathan ihn nun überführt. Und dann im Hebräischen heißt es wunderbar, David, ich der lebendige Herr, ich habe dich damals erwählt. Weißt du noch, wie jung du warst? Du warst ein kleiner, unbedeutender Hirtenjunge, von deiner Familie, von deinen Brüdern nicht beachtet. Ich habe dich erwählt, über mein Volk zu stehen. David, hast du vergessen? Ich habe dir mehrfach das Leben vor Saul bewahrt, als er dich aufspießen wollte mit seinem Speer. Ich habe dir 100-mal das Leben gerettet. Ich habe dir all seinen Besitz gegeben. Die Städte, damals den ganzen Harem, den Besitz. Was hat denn David dafür getan? Nichts. Es ist ihm gegeben worden. Und Gott zeigt ihm nochmal den ausgedeckten Tisch und er sagt ihm sogar, David, wenn dir das noch nicht genug gewesen wäre, ich hätte dir sogar noch mehr gegeben. Gott zeigt ihm die Fülle des reich gedeckten Tisches. Paulus sagt im Römerbrief später, Kapitel 2, Vers 4, weißt du nicht, lieber Mensch, dass dich Gottes Güte, sein Gutsein, die Goodness of God, die führt dich zur Umkehr. Sieh den reich gedeckten Tisch und dann stellt Gott nur die zwei entscheidenden Fragen. Warum hast du mich missachtet? Warum bin ich dir aus den Augen gekommen? Warum hast du dich über mich gestellt? Warum hast du dir genommen, was dir nicht gefehlt hat? Du hast doch alles gehabt. Zweimal warum? Auch im Neuen Testament sieht man das. Da gibt es diese eine schöne Erzählung von den zwei verlorenen Söhnen. Und der eine kündigt seine Beziehung zum Vater, lässt sich das Erbe auszahlen. Und erst als er bei den Schweinen ist, da kommt ihm, was in den Blick? Die Fülle des Vaters. Ich habe doch alles gehabt bei ihm. Was ist mit mir passiert, dass ich das nicht mehr im Blick hatte und dass ich mein Leben genommen habe und es verprasst habe? Und auch der ältere Bruder, der ältere Sohn, zu dem der Vater rausgeht, der ist auch stinksauer, obwohl der alles hatte. Und mir hast du nie ein Lamm geschlachtet, mir hast du nie ein Fest gemacht. Und der Papa sagt, ja, alles, was mir gehört, gehört doch dir. Du hättest mich doch fragen können. Natürlich hätte ich es auch für dich gemacht. Wir sehen den gedeckten Tisch nicht mehr und wir nehmen uns das, was uns nicht gehört. Das verleitet uns dazu. Ja, ihr Lieben, ich möchte nur an einer Stelle hier noch darauf eingehen. Der christliche Glaube besteht auch darin, dass wir einander, auch in der Gemeinschaft der Glaubenden, zu kleinen Nathans werden, die uns auch ermahnen auf dem Weg in der Nachfolge von Jesus. Und ich hoffe, dass du so kleine Nathans hast und selber auch einer bist. Paulus hat das später oft in den Gemeinden geschrieben, ermahnt einander in aller Liebe, aber auch in aller Klarheit, damit ihr auf dem Weg des Lebens bleibt. Und das ist ein Zug, den wir, glaube ich, auch heute oft vergessen haben. Und man muss ja nicht mit so einer heftigen Verfehlung anfangen, sondern das fängt ganz oft im Kleinen an. Ein Nathan in meinem Leben, das war der Rainer. Ich habe schon als Jugendlicher manchmal eine sehr große Klappe gehabt und habe sehr viele Jokes gerissen. Und ich habe irgendwann auch mal ganz viele Witze, damals gab es ja noch die Hauptschule, auch über so Manta-Witze und Hauptschule und sowas gerissen. Ne? Kennt ihr vielleicht noch. Und alle fanden es cool. Und dann irgendwann, ein paar Wochen später, kam der Rainer, der war schon ein erwachsener Mann, kam zu mir und sagt, Ruben, ich möchte dir mal eine Sache sagen, die mich sehr verletzt hat. Du hast vor 2 Wochen hier in der Gemeinde irgendwo, hast du dich darüber lustig gemacht? Ich möchte mal sagen, dass mich das richtig verletzt hat, denn ich selber war auf der Hauptschule. Und du weißt gar nicht, wie sehr mich das mein Leben lang begleitet hat, dass ich nur auf der Hauptschule war. Das hat mich zutiefst verletzt. Und dann habe ich ihm gesagt, ich sage, Rainer, boah, danke, dass du mir das gesagt hast. Das war nicht schön. Ich merkte, boah, krass, das kam ans Licht. Und da kam auch meine Verachtung ans Licht. Als ob ich etwas dafür könnte, dass ich vielleicht mein Leben so war, dass ich damals nicht vielleicht auf eine Hauptschule musste. Ihr kennt, ne? Was habe ich denn dafür getan? Bitte doch nichts. Dann habe ich gesagt, danke Rainer, dass du mir das gesagt hast. Und ich habe von dem Tag an habe ich das nicht mehr erzählt. Oder ich denke an Bernadette, eine junge Frau, die kam vor ein paar Jahren nach einer Predigt zu mir und sagte, boah Ruben, wie du über die katholische Kirche in der Predigt gesprochen hast, das habe ich als total lieblos empfunden. Ich möchte mal sagen, ich bin in der katholischen Kirche groß geworden und ich weiß sehr, wie tief die Menschen dort mit Jesus leben und ich bin auch weiterhin Katholikin. Ich habe das nicht als liebevoll empfunden, wie du über die katholische Kirche geredet hast. Dann habe ich ihr nur gesagt, liebe Bernadette, ich danke dir, dass du mir das gesagt hast, du hast recht. Ich habe ganz, ganz wenig Ahnung und es hat zu einem tiefen Umdenken auch bei mir geführt. Aber warum? Weil ich die kleine Bernadette hatte, den kleinen Nathan, der den Mut hatte, Gott sei Dank, der mir das sagte. Und ich habe es öfters auch enge Mitarbeiter hier in der Gemeinde, dass Menschen zu mir sagen, oder ein Bruder auch mal zu mir kam und sagte, Baruben, du hast da etwas unterschlagen, was wir gemeinsam beschlossen hatten. Du hast es nicht weitergegeben. Dann hat er mir das Gott sei Dank gesagt. Und ich merkte, als er mir das sagte, er hat recht. Ich war versucht, meine Macht, meinen Einflussbereich einzusetzen, um etwas zu unterdrücken. Das war nicht in Ordnung. Und er hat es aufgedeckt. Halleluja. Nur so kann ich lernen. Liebe Imke, wenn du getauft wirst, die Taufe ist die Eingliederung in den Leib Jesu Christi, in die Gemeinschaft der Glaubenden. Und ein großes Geschenk der Gemeinschaft der Glaubenden ist, dass Gott uns kleine Nathans schenkt und auch wir anderen zum Nathan werden. Nicht um akribisch die Schuld von anderen aufzudecken, sondern dass wir miteinander auf dem Weg bleiben, damit es bitte nicht zu diesen tiefen Verfehlungen kommt, dass es zu dieser Ernsthaftigkeit kommt. Und in einer Kultur heute, in der wir leben, wo jeder sich selber Herr ist, wo jeder nur das anerkennt, was ihm gerade passt in seinem Königreich, setzt die Bibel auch einen deutlichen Gegenakzent, dass sie sagt, durch unsere Geschwister in der Gemeinschaft, durch diese tiefen, ehrlichen Beziehungen sind wir einander Bruder und Schwester und das ist Zeichen der Liebe Gottes, dass wir uns auch liebevoll, kritisch miteinander begleiten. Und ich wünsche mir, dass du selber solche Nathans in deinem Leben hast, denen du auch Einfluss gibst, auf die du hörst und dass du selber auch den Mut bekommst, in das Leben von anderen zu sprechen. Denn auch das hat Gott manchmal für uns bereit, dass er uns sagt, hey, ich gebe dir den Auftrag, wie einem Nathan mit deinem Bruder, deiner Schwester zu sprechen und ihn auf etwas hinzuweisen. Und wie sehr liebevoll Nathan war, das sehen wir daran, dass David ihn total schätzte und ihn später zum Lehrer über seinen Sohn Salomo gemacht hat. Echte kritische Beziehungen, Freundschaften halten das aus. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Land einzunehmen. Nehmen wir es in Gottes Namen ein, damit wir zur Umkehr geführt werden. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, damit wir atmen können. Und ein letztes, Gottes Gnade befreit zu einem Leben in Verantwortung. Und das ist ja nun das super Spannende. Nathan hält David die Güte Gottes vor, gibt ihm dann auch das harte Gerichtswort. David, so wie du mit deinem Schwert das Leben von anderen Menschen umgebracht hast, auch von Uriah, wird nun als Tatfolge, das Schwert wird in deinem Hause wüten. Und das geschah, nämlich dass seine eigenen Kinder, namentlich der Absalom, sein Sohn, auf einmal Unheil in seinem eigenen Hause umrichteten. Und genauso wie der David sich die Frau von Uriah genommen hatte, nahm der Absalom, sein Sohn, sich das Recht, die Frauen von David zu nehmen. Und dieses Prinzip übrigens wird auch im Neuen Testament trotz aller Gnade von Jesus nie aufgehört. Der Mensch sät, was er erntet. Was wir sehen, ernten wir. Das ist auch der Ernst dieser Geschichte. Und es ist gut, dass wir das immer wieder hören, dass unser Leben Konsequenzen hat. Es ist nicht egal, was wir tun. Es ist nicht egal, was wir sagen. Ob wir bewusst Lügen verbreiten oder ob wir uns auf die Seite der Wahrheit stellen. Wer wie heute in Social Media oder auch von Politikern, wer Lügen sät, wird ganz schön viel Wind ernten und wird Lüge wieder ernten. Und wir spüren es an unserer Gesellschaft. Wenn alle mitmachen, ja, dann guck doch, wozu es hinführt. Leider. Und geht einen anderen Weg. Wenn du meinst, anderen Leuten in das Leben reingreifen zu müssen, dir etwas zu nehmen, dann sei dir gewiss, es wird dir genommen. Das hat Gott nie ausgesetzt. Aber die göttliche Gnade besteht ja darin, dass nun, schau mal, wie David reagiert hat und er sagt schlicht und einfach, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Punkt. Die moderne Version wäre, wenn es heute passiert, wäre wahrscheinlich, ach Nathan, ich konnte doch nichts für meine Gefühle. Ich musste einfach meinem Herzen folgen, als ich die Bathseba gesehen habe. Es ging nicht anders. Ich habe da keine inneren Hemmungen gehabt. Ich musste dem einfach folgen. Kein Problem. Ich war einfach nicht mehr zufrieden mit meinem Harem, mit meinen 8 Frauen. Ja? Ich habe einfach zu wenig guten Sex gehabt. Ich brauche noch mehr. Und übrigens, Gott, die Nachbarkönige drumherum, die machen das doch alle so. Machen doch die anderen auch. Die nehmen sich, was sie wollen. Kann ich doch genauso tun. Und wir reden uns um Kopf und Kragen. Und in unserer Gesellschaft, eine der größten Rückfälle irgendwie, finde ich, dass wir alles psychologisieren. Klar, jeder ist Kind seiner Eltern, jeder hat Verletzungen erlebt, es ist mir alles klar, ich will das nicht schlecht machen. Wir sind alle Kinder unserer Zeit, man kann das auf andere schieben, aber wer sagt heute noch, ich habe gesündigt, das war falsch, Gott sei mir Sünder gnädig, Punkt. Und genau darin liegt die Freiheit und jetzt sehen wir, warum David ein Mensch nach dem Herzen Gottes genannt wird, weil er das einfach tut, er erkennt es an. Ja, Herr, ich habe gesündigt, nicht meine Gefühle, nicht meine Traumata aus der Kindheit, nicht sonst was, nicht meine Gesellschaft hat mich dazu gemacht, sondern ich. Ich bin verantwortlich vor Gott. Und dann die direkte Antwort von Nathan, Lieber David, genauso wie du deine Schuld bekannt hast vor dem Herrn, so hat der Herr dir auch deine Schuld vergeben. Du selber wirst nicht sterben. Das wäre sein gerechtes Urteil gewesen. Und dann kommt dieses harte Urteil, aber dein Sohn muss sterben. Es bleibt für mich dunkel, das Wort, ich kann das nicht erklären. Und es ist auch hart, weil hier ein kleines, unschuldiges Kind stirbt, was nun wirklich nichts dafür konnte. Das war Davids Sache. Und trotzdem haben wir diese Geschichten, weil das ja teilweise auch bis heute in unserem Leben so ist. Wie viele Menschen in der Ukraine sind ums Leben gekommen für die perversen Ideologien und Fantasien von anderen Menschen? Das ist leider bis heute so. Und es soll aber nicht so bleiben. Und ich sehe es als eine Vorschattung, dass Gott sich dann selber in seinem Sohn Jesus in die Welt hineingegeben hat, in der so viel Unrecht, so viel Unterdrückung, so viel Dunkelheit ist. Und selber all dieses Leid, was Menschen antun, auf sich selber gezogen hat, damit wir frei sind. Und nun besteht die ganze Gnade und auch die Schönheit der Geschichte darin, bei allem Ernst, bei allen Konsequenzen, die unsere Tatfolgen mit sich bringen, dass Gott trotzdem sagt, ich werde meinen Weg weiter mit dir gehen, David. Meine Verheißung, dass du ein ewiges Königreich bekommen wirst, die hat Gott nie aufgegeben, trotz aller Schuld. Und die hat sich in Jesus erfüllt. Gottes Gnade zeigt sich daran, dass die Bathsheba, mit der er Ehebruch begangen hat, sie taucht auf im Stammbaum von unserem Herrn Jesus Christus, Matthäus 4.
Aha.
Gott hat auch diesen absolut schiefen, krummen Weg, der nicht in Gottes Weg war, eingeebnet in seine Wege. Und das ist ja auch bis heute so. Wir alle leben davon. Jeder von uns kann aus seinem eigenen Leben Sachen erzählen, wo Schuldverstrickungen uns das Leben beschwert haben. Viele sind ungewollte Kinder. Was machst du damit? Meine Mama ist mit ihren Geschwistern ins Heim gekommen mit 2, 3 Jahren, weil ihre Mama und ihr Papa sich nicht um sie gekümmert haben. Ich bin Kind eines Heimkindes, wissen ganz wenige. Ganz viel Schuld in dem Leben. Und ein riesendicker Packen, den viele von euch in anderen Sachen mit ins Leben nehmen. Und wie schlimm wäre das, wenn es nur diesen Packen gäbe. Aber da gibt es diese Gnade Gottes, wo Gott sagt, ich gebe, werde dir trotzdem Wege eröffnen. Da können Wunden heilen. Du wirst einen Wert bekommen, auch wenn deine Eltern sich nicht um dich gekümmert haben. Du bist gewollt, geliebt, getragen. Und auch da, wo uneheliche Kinder geboren wurden, da sagt Gott, ja, übernimm Verantwortung. Aber Gott wird auch Wege für diese Menschen finden. Halleluja. Wo hast du Gottes Gnade in deinem Leben erlebt, obwohl du auch schon schiefe und krumme Wege gegangen bist? Und diese beiden Wahrheiten gelten für unser Leben hier auf der Erde zugleich. Gott ist reich an Gnade und Barmherzigkeit und eröffnet immer wieder neue Wege. Und zugleich, als gleiche Wahrheit, gilt, dass unsere Folgen Konsequenzen haben. Was wir tun, werden wir ernten. Und dass Gott unser Herz erneuert, und das ist mein letzter Gedanke zur Taufe, von Gott erneuerte Menschen sind ein Wohlgeruch. Und Paulus sagt in seiner Taufunterweisung in Römer 6, weil euch nun die Gnade Gottes regiert, nicht mehr das Misstrauen, darum lebt nun als Kinder des Lichts und setzt euren Körper und euer ganzes Leben als Werkzeuge für das Gute ein. Nicht nur etwas Altes muss sterben, sondern der Mensch wird neu aus der Taufe gehoben. Er ist ganz mit Jesus verbunden und wir leben nun im Licht und durch unser Leben soll Gutes in die Welt kommen. Meine Augen sollen die Not sehen und helfen. Meine Hand soll nicht mehr hereinschlagen und sich nehmen, sondern sie soll eine Hand werden, die gibt. Meine Füße sollen nicht andere niedertreten, sondern sie soll hingehen zu den Menschen in Not. Mein Mund soll nicht mehr Fluch und böse Worte und Lästereien verbreiten, sondern Wohlgeruch und Ermutigung in dieser Welt. Dazu sind wir in der Taufe berufen, das neue Leben zu leben und das anzuziehen, was Gott uns schenken möchte. Warum? Weil Gott ein Gott des Lebens ist, der will, dass das Leben blüht. Ich möchte schließen und ihr Musiker könnt schon nach vorne kommen. Wie kann deine ganz eigene Antwort auf diese Geschichte von David und Nathan aussehen? Vielleicht spürst du, dass dein Herz gerade wandert, wegwandert von Gott. Ich möchte dich ermutigen, behalte dein Herz ganz nah an Gott und vergiss nie darauf zu schauen, was Gott dir in deinem Leben geschenkt hat, dass er gut zu dir ist, damit dein Herz nicht zu Dingen wandert, die du dir einfach nimmst. Freue dich auch, wenn Gott dich auf Dinge aufmerksam macht, die nicht in Ordnung sind, wo etwas im Dunkeln ist. Gott möchte das ja ans Licht bringen, damit es hell und freundlich wird. Lass dich auf diesen Umkehrprozess von Gott ein, denn Gott meint es gut mit dir. Und auch wenn du merkst, dass du Dinge getan hast, die dir schwer der Seele liegen, lass dir das auch mal von einem Bruder, von einer Schwester zusprechen. Der Herr hat dir vergeben, das soll dich nicht länger quälen. Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst gibt es hier die Möglichkeit, dass Menschen für dich beten und dass sie dir auch Vergebung Gottes zusprechen, weil Gott will, dass du mit freiem Herzen lebst. Und ich möchte uns alle, die wir auch getauft sind auf den Namen Jesus und die diesem Jesus folgen, erinnern, wozu du in der Taufe berufen bist. Du bist berufen, nicht mehr ein Leben im Misstrauen zu führen, sondern ein Leben im Vertrauen auf Gott. Du bist berufen, mit deinem Mund Gutes zu tun. Du bist berufen, dass deine Augen rein sind, das Gute in der Welt sehen. Du bist berufen, Menschen aufzurichten, damit Gottes Licht in der Welt verbreitet wird, damit Menschen sich nicht mehr darüber kaputt lachen, was auch Christen alles tun können, sondern dass wieder Gottes Schönheit in der Kirche und in der Gesellschaft erkannt wird. Gott segne uns dabei.